Ich würde gerne anknüpfen an den Vortrag von Roland Tichy. Und ich im Vorfeld hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wir müssen aufpassen, dass wir uns da jetzt nicht alle gegenseitig recht geben. Ich muss also ein bisschen rauskitzeln, wo es vielleicht doch Meinungsunterschiede gibt. Ja, mich würde interessieren, ich glaube, Roland Tichy, erste Frage an Frau Professor Höhler, dass bei den Journalisten hausgemacht ist, dass sie also so immer konformistischer geworden ist oder an der Zentralisierung gelegen hat. Ich meine, Sie hätten einmal explizit auch stark abgehoben auf den Druck der Politik, weshalb Medien immer angepasster oder konformistischer werden. Ist das richtig?
Anpassung passiert ja immer dann, wenn man sich Nachteile vorstellt davon, dass man sich vielleicht nicht anpasst. Und dieser Anpassungsprozess, den die Medien durchlaufen haben, hat ganz eindeutig damit zu tun, dass die Politik als Arbeitgeber auftritt, der sich verweigert für Interviews zum Beispiel, wenn man Autoren beschäftigt in einem Magazin oder selbst als Journalist Meinungen verbreitet, die regierungskritisch sind. Und das ist ein Prozess, der hat sich in den letzten Jahren in dem Merkel-Regiment ganz eindeutig flächendeckend entfaltet. Und das geht so langsam und so verschwiegen. Und da gibt es ja immer ein paar Ausreißer, die drucken trotzdem was, dass man generell sagen kann, ach Leute, das ist doch schon ziemlich lange so. Und wir leben mit einer leisen Revolution. Und diese leise Revolution ist eine Freiheiten des Denkens und Sprechens einschränkende Entwicklung, wo, ich sage Ihnen mal Beispiele, wo zum Beispiel, wenn man in einem Supermarkt ist, plötzlich jemand von hinten kommt und dann flüstert. Die Menschen flüstern, wenn sie regierungskritisch reden wollen. Das heißt, wir haben einerseits das Schweigen, wenn man auch in den Telefonaten einer Redaktion etwas Kritisches ans Herz legen möchte, dann wird überhaupt nicht gesprochen, weil offenbar immer auch die Vermutung da ist, entweder ist noch jemand im Raum oder ich werde abgehört, keine Ahnung. Jedenfalls, es gibt einen Konformismus, der nicht damit zu tun hat, dass man immer gleicher sein will, sondern dass man seinen Job behalten will. Und ich denke, wir haben vor allem eben dieses Problem zu bearbeiten, wenn Tichy sagt, es gibt eine Gegenöffentlichkeit. Ich habe das in meinem neuen Buch in einem kleinen Abschnitt, den er, glaube ich, auch kennt, den er auch, wenn ich es richtig sehe, wie er das so macht, dann auch schon online benutzt hatte, mit meiner Zustimmung, meiner nachträglichen natürlich. Da habe ich das so beschrieben. Wir haben im Internet ein Exil von Leuten, die in früheren Phasen, wo es autokratisch zuging, dann Schiffe bestiegen haben und in andere Kontinente gefahren sind. Jetzt kann man sich absetzen innerhalb der Community, wo man weiter als Normalmensch inkognito existiert und gleichzeitig seine Erkenntnisse als Intellektueller mit anderen ebenfalls Exilierten austauschen kann. Das ist das Spannende an der Gegenöffentlichkeit. Es gibt ja auch unheimlich viel dummes Gerede über Twitter und Facebook. Aber es gibt eben diese Elite, die dahin geflohen ist. Und darüber müssen wir nachdenken, wie wir hier für mehr Macht sorgen. Denn eine Gegenöffentlichkeit, die nur das Recht zurückholt, was man normalerweise in der Demokratie hätte, nämlich Meinungsfreiheit, Freiheit des Denkens und des Sagens und der Partnerwahl, wenn man sich kritisch austauschen will. Das alles sind ja im Grunde demokratische Grundrechte. Und wir können uns damit nicht zufrieden geben, dass wir sagen, das Netz ist mächtig. Ich sage, das Netz ist nicht mächtig genug.
Herr Dr. Kissler, ich hake bei einem Stichwort Gegenöffentlichkeit ein. Ich glaube, Sie sehen den Begriff kritisch und wollen hier auch Tichy widersprechen.
Ich kann sogar Frau Höhler widersprechen. Also ich mache hier viel heute für mein Honorar. Also ich kann hier dreimal widersprechen hier.
Los.
Nur zu, ja. Erstens, ja, Gegenöffentlichkeit halte ich mittlerweile für Quatsch, weil alles, was wahrgenommen wird, ist in der Öffentlichkeit. Da kann man sagen, es gibt etablierte und es gibt alternative Medien, es gibt kleine Medien, es gibt große Medien, es gibt digitale Medien, analoge Medien und die sogenannte Holzindustrie, die also heute mit berittenem Boden kommt und dann zugestellt wird. Das ist aber alles Öffentlichkeit. Also es gibt keine Öffentlichkeit versus Gegenöffentlichkeit. Wie gesagt, etablierte versus noch nicht so etablierte. Das wäre mein erster Kritikpunkt. Dann Exil im Internet, das klingt mir jetzt auch etwas zu, einerseits zu dramatisch und andererseits zu gemütlich. Wir sind ja auch bei einem monatlich erscheinenden Magazin, das ich Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit und dem Abschluss eines Abos sehr empfehle. Wir haben auf Jahresfrist plus 14,7% zugelegt. Also da finden Sie, glaube ich, keine andere Zeitschrift in Deutschland, die das vermeiden kann. Sogar die Landlust geht mittlerweile wieder nach unten. Also, wir berühren uns dann irgendwann einmal. Cicero wird dann auf dem Land gelesen und Landlust im Atticus oder so. Ja. Also, Exil im Internet, nein, das ist Medienwandel. Das ist also eine andere Verbreitungsform. Daran ändert sich ja am Journalismus oder an der Art dessen, was man schreibt oder schreiben darf, nicht. Das ist ein anderer Verbreitungsweg. Und damit hat man ein anderes Publikum. Man hat vielleicht ein zielgenauer zugeschnittenes Publikum. Das ist natürlich auch ein bisschen die Gefahr. Wir bekommen auch ständig Leserbriefe, die einem sagen, wie toll wir sind. Wir sind toll, also glauben wir das auch. Gleichwohl, wenn man es zu oft hört, kann es einem natürlich träge, gemütlich und vielleicht sogar beifallssüchtig machen. Das ist auch verkehrt, dann schlafft man ab. Also nicht Exil im Internet, sondern Medienwandel. Und ich glaube auch nicht, dass sozusagen die Politik in den letzten 10 Jahren stärker als vorher mit Liebesentzug Machtverhältnisse hergestellt hat, die einen staatsförmigen Journalismus protegiert hat, und zwar nur einen solchen. Natürlich gibt es das. Das gibt es allerdings noch viel, viel stärker im Sportjournalismus. Deswegen finden Sie auch keinen, der Franz Beckenbauer so richtig angeht, weil die alle wissen, dann kriegst du auf 3 Jahre kein Interview mehr mit Rippen, Robbery und Robben und wem auch immer sonst. Also da funktioniert es beim Sportjournalismus. Sie schütteln den Kopf. Ich glaube doch, dass es so ist. In der Politik, glaube ich, ist es gar nicht nötig, weil 80-90% der Journalisten das einfach so toll finden, wie hier alles läuft. Das ist so eine Art Sozialisation plus innere Bereitschaft. Die finden das toll. Die finden, Merkel macht einen super Job. Sie ist die Führerin der freien Welt. Jetzt, wo es mit ihr ein bisschen eng wird, da müssen wir zusammenstehen. Also es ist gar nicht so nötig, sich da irgendwie große Druckszenarien auszusetzen. Gibt ja auch Untersuchungen, wo man weiß, also wenn man unter den Journalisten wählen ließe, dann hätten die Grünen sofort eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag. Das muss man einfach mal so feststellen. Und auch wenn Sie so die Zusammensetzungen der Fernsehdiskussionsrunden sehen, es muss ja anscheinend jetzt ein geheimes Zusatzpapier zum Rundfunkstaatsvertrag aufgetaucht sein, in dem geschrieben steht, bei jeder öffentlich-rechtlichen Talkshow muss jemand von der Taz dabei sein. Anders ist das ja auch nicht zu erklären. Ich meine, es ist ja auch ein ganz kleines Submilieu, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und als letztes noch ein Beitrag, ein Zitat, habe ich Ihnen noch mitgebracht. Ich dachte, ich schieße mal gleich am Anfang und das Publikum, sonst vergesse ich es vielleicht. Because it struck me. Also Herr Professor Volker Lilienthal ist Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus in Hamburg. Kennst du vielleicht Volker Lilienthal? Da ist schon eine Marke. Und jetzt diese Woche wurden die Otto-Brenner-Preise vergeben, hier in Berlin, angesehene Journalistenpreise von der IG Metall, muss man sagen. Diese Stiftung gehört zu IG Metall. Und da sagte der Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus, und das stützt meine These, deswegen zitiere ich es, folgenden Satz. Für alle Aufrechten und Liberalen ist die Stunde der Entscheidung gekommen. Sagt ein Journalist zu anderen Journalisten. Für alle Aufrechten und Liberalen ist die Stunde der Entscheidung gekommen. Und im Kontext des ganzen Referats war natürlich klar, Qualitätsjournalismus ist zurzeit Anti-AfD-Journalismus. So war das gemeint. Also, für alle Aufrechten und Liberalen ist die Stunde der Entscheidung gekommen. Es gab Beifall, völlig klar. Man muss damit gar keinem Druck drohen. Das finde ich auch gut so. Es herrscht bei sehr vielen die innere Überzeugung, dieses Land wird von SPD und CDU, ein bisschen CSU, gut regiert. Und ich möchte, dass meine Leser das auch so sehen.
Ja, Dann möchte ich Herrn Knaus fragen. Sie, Herr Tichy, hat ja doch in bunten Farben geschildert, wie kritisch der Journalismus der 60er, 70er, 80er Jahre war, und dann begann der Weg in den Abgrund. Ist das, Sie haben sich ja mit der Geschichte des Journalismus beschäftigt. Stimmt dieses Bild so oder sehen Sie das anders?
Naja, ich habe mich für mein Buch mit nur einem Ausschnitt des Journalismus und bestimmten Themen beschäftigt, also vor allem mit der wirtschaftspolitischen Berichterstattung. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man den Spiegel und die Zeit so in den 60er, 70er Jahren liest und deren wirtschaftspolitische Berichterstattung verfolgt, dann war da nicht viel mit Kritik. Also wenn Sie sich anschauen, und das kann man übrigens auf Spiegel Online, kann man das gesamte Spiegelarchiv sich anschauen, also das können Sie ganz einfach nachverfolgen. Wenn Sie sich die Spiegel-Ausgaben von 1966 mal so durchlesen, wie da Ludwig Erhard und wie da dann Karl Schiller behandelt wurden. Und Karl Schiller auch noch, als er dann Minister, Superminister war. Also da war von Kritik Karl Schiller gegenüber nichts zu spüren. Also nachdem Karl Schiller einmal dran war, war er für die Spiegel-Kollegen und die Zeit-Kollegen ein Star. Ne? Also der wurde hochgejubelt als Supernova der deutschen Politik bezeichnet, und so eine Art Home-Stories haben die da auch gemacht mit seiner hübschen Frau, und zufälligerweise war Rudolf Augstein auch Karl Schillers Nachbar. Ja, in den 50er Jahren hat sich Augstein überhaupt nicht für Wirtschaft interessiert, nicht die Bohne, und sah das so ganz als selbstverständlich an, aber als dann Karl Schiller dran war, da war Wirtschaft auf einmal ganz wichtig für ihn auch, und da war mit Kritik von Kritik überhaupt keine Rede während der Großen Koalition und auch danach, als eben Karl Schiller dran war. Also insofern, kritischer Journalismus bedeutete für den Spiegel und auch die Zeit eben, ja, dass man kritisch zu denen gegenüber den Bösen ist. Ne? Aber wenn da mal die Guten an der Macht sind, dann ist man eben nicht mehr kritisch. Also das gilt jetzt nur für die Wirtschaftspolitik. Da habe ich das wirklich untersucht in den 60er, 70er Jahren. Also, dass der Journalismus immer schon, also bis vor kurzem immer kritisch und astrein war, das, na, so ganz stimmt's leider nicht. Ja. Und dagegen waren die 50er Jahre, waren sehr viel weniger grau und miefig irgendwie in der Publizistik, auch in der Presse, als das heute so dargestellt wird. Also es gab auch früher schon Journalisten, die mit den Wölfen geheult haben. Aber heute ist es wahrscheinlich schon besonders schlimm, das denke ich schon. Ja, aber was Frau Höhler sagte zu dem Druck aus der Politik, also die, nach meiner Erfahrung ist es so, dass der Zwang, mit den Wölfen zu heulen, der geht von den Journalisten selbst aus. Das findet in den Redaktionen statt, und da müssen noch nicht mal viele Worte gemacht werden. Aber manchmal fallen dann auch Worte. Also ich habe zum Beispiel unmittelbar nach der Wahl habe ich einen Kommentar geschrieben auf unserer Website, einen sehr Merkel-kritischen Kommentar. Letztlich habe ich, ja, ich habe eigentlich, was habe ich denn gesagt, dass wenn man sich schon über das AfD-Ergebnis wundere oder darüber sauer sei, dann könne man sich da doch bei Merkel bedanken. Und letztlich habe ich gesagt, das ist ihr Ergebnis, das ist halt diese. Und ich sehe das bis heute so. Das ist Ergebnis ihrer Politik, dass wir jetzt auch so schwer zu einer Regierung kommen. Naja, da hat niemand aus dem Kanzleramt bei mir angerufen, aber die lieben Kollegen haben mich ganz, also einige zumindest, ja, ganz böse angeschaut. Und die, ja, einige reden fast nicht mehr mit mir sozusagen. Ja, mich, ja, es ist wirklich so. So ist das. Das habe ich früher nicht so erlebt, aber so ist das, seitdem ich da als der böse Merkel-Kritiker gelte. Und dann habe ich auch noch die Bertelsmann-Stiftung kritisiert und deren komische Studien.
Oh.
Ja, so ähnlich war es. Und ja, dann. Und im äußersten Fall kommt dann auch mal der Chefredakteur, aber letztlich muss der gar nicht kommen, weil wenn die also ich behaupte mal, diese Gleichförmigkeit, da sind wir uns ja auch ganz einig, Herr Tichy, der Journalisten hier in Berlin, das ist ganz einfach, die wollen einfach dazugehören. Das ist ja auch menschlich. Das ist uns Deutschen vor allem eigen. Aber wahrscheinlich ist das seit dem Neolithikum so. Wir wollen halt zum Rudel gehören, weil wir allein nicht überleben können. Und das ist halt es ist halt bitter, wenn man in der Bundespressekonferenz, wenn die anderen nicht mit einem Kaffee trinken wollen. Ja? Dann, ja, Sie wissen wahrscheinlich bei der Jungen Freiheit, was das bedeutet. Ne? Und, ja, ich meine, ne? Ich weiß ja auch, dass, also, ja, Sie werden wahrscheinlich auch nicht irgendwie in Hintergrundkreise und so eingeladen.
Er überlebt.
Ja. Eben, da verpasst man auch nichts. Da verpasst man wirklich nichts.
Naja, lieber Herr Knaus, ich will Ihnen ja gar nicht widersprechen, aber Sie haben gerade einen wunderbaren Beweis der abnehmenden Qualität von Journalisten geliefert, der jüngeren Generation. Sie haben nicht erkannt, dass Etta Schiller unter uns sitzt und sie sitzt in ihrer Blickachse. Sie? Ja, also, aber Spaß beiseite, ist es halt so. Ich glaube,
ja, sind.
Ich glaube aber, ich würde Ihnen woanders widersprechen. Ich glaube, es gab lange eine gewisse Arbeitsteilung. Sagen wir mal, in Hamburg saßen Spiegel und Stern und die waren links. Und die meisten Tageszeitungen waren so gemäßigt konservativ. Und das hat eigentlich so ganz gut funktioniert. Und es heißt ja nicht immer, dass alle gleich sein sollen. Ich habe ja überhaupt nichts gegen, sagen wir mal, eine linke Presse, solange es eben auch eine andere gibt, die es anders sieht. Und im Fernsehen war es ja nicht anders. Sie vergeben morgen, glaube ich, den Löwenthal-Preis. Den gab es ja auch im Fernsehen, nicht? Und er war nicht wenig einflussreich, er war natürlich umstritten. Und es gab, was weiß ich, immer das bayerische Fernsehen, die waren immer ganz weit rechts. Und so hat sich das irgendwie dann doch ausgeglichen. Die Problematik erscheint mir schon, dass diese Balance nicht mehr funktioniert. Es gibt schon sowas wie diese freiwillige Gleichschaltung. Ist ein böses Wort, weil Gleichschaltung ist ja klar, aber es ist eine freiwillige. Ich widerspreche nämlich an dem Punkt, dass es so einen massiven Druck gäbe. Ich meine, ich habe ja in meinem Leben auch auf der anderen Schreibtischseite ein paar Mal gearbeitet, für Konzerne und für Regierungen und so, Medieneinrichtungen. Ist ja völlig klar, in der Publizist in der offenen Gesellschaft versucht man, seine Position durchzusetzen. Es ist per se nicht böse. Ja, also Lobbyismus auch in eigener Sache. Und natürlich arbeitet man dann mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Da wird's auch mal ein bisschen grob gelegentlich. Also ich meine, wir brauchen da schon wieder bei Journalisten eine Bereitschaft, weniger zu jammern, sondern da muss man schon sagen, nur austeilen, aber nicht einstecken können, geht auch nicht. Es gibt so eine Asymmetrie bei Journalisten, also im Austeilen war man sehr besonders stark, also einstecken können wir gar nicht. Und von wem auch immer. Und dies ist irgendwo eine mentale Sache. Was den Druck betrifft, den Frau Höhler beschreibt, dann hat er etwas damit zu tun, glaube ich, dass wir vom Grundgesetz her einen sehr schwachen Kanzler haben. Die Rolle des Kanzlers ist schwach. Er wird vom Parlament gewählt, er kann die Mehrheit verlieren. Das ist Helmut Schmidt passiert. Helmut Kohl war ein ungeheuer schwacher Kanzler. Wir hatten immer 5 Titelbilder vorbereitet, wer der Nächste wird. Späth oder Strauß oder Geißler. Also es gab da so 5 so Kandidaten. Am Ende, bis kurz vorm Sturz, war er sehr mächtig. Warum? Weil über die Zeit ihm informelle oder ihr informelle Macht zuwächst. Kontrolliert das Parlament über die parlamentarischen Kontrollgremien, kontrolliert bis ins Bundesverfassungsgericht durch die Besetzung, kontrolliert hier, besetzt auch mit bei Redaktionen, solche, die man lieber hat und so. Also entsteht so ein Präsidialsystem. Wir starten als schwaches Kanzlersystem und enden nach spätestens 10 Jahren immer als informelles Präsidialsystem. Deswegen bin ich entschieden dafür, dass man wie in den USA die Amtszeit einfach begrenzt. Die Väter der amerikanischen Verfassung, die ja das europäische Feudalsystem vor Augen hatten, wussten um diese geheime Verführung, dass der Mächtige seine Macht einfach ausbaut, weil er sie hat. Also muss man sie ihm von vornherein nehmen, dann ist auch wieder alles gut und das Spiel beginnt von neuem. Und da haben wir das Defizit und da sieht man, wie schwer es ist, einen Kanzler, der diese Macht völlig legal, völlig legitim und alles an sich zieht, wie schwer es ist, sich dagegen zu wehren.
Ja, ich möchte einen Aspekt aufgreifen. In Ihrem Vortrag haben Sie ja eigentlich im Grunde genommen sehr optimistisch beschrieben, welchen Wandel wir bei den Medien erleben. Das heißt also, wir haben den Niedergang etablierter oder traditioneller Medien und es kommt einfach etwas Neues. Und etwas Neues, das auch ja, das Establishment stark irritiert. Und jetzt haben wir am 25. September ja, eine Zäsur erlebt bei der Bundestagswahl, dass also jetzt die FDP wieder eingezogen ist und die AfD mit 12,6% in den Bundestag eingezogen ist. Mich würde die Einschätzung interessieren, inwiefern also auch dieses Aufkommen der AfD und die Etablierung jetzt im Bundestag nicht auch undenkbar gewesen wäre ohne diese Veränderung der Medien. Es gab ja Leute, die haben schon vorher bei den Piraten davon gesprochen, das wäre die erste Internetpartei gewesen. Und ist es nicht letztendlich auch bei der AfD dieser raketenartige Aufstieg nicht erklärbar und auch das Herstellen eben einer eigenen Öffentlichkeit eben ohne diese neuen Medien? Kein Widerspruch, oder?
Doch. Frau Höhler. Ja, es ist doch so, dass offenbar wachsende Gruppen von Bürgern fanden, dass das, was sie nicht verlieren möchten und was sie nicht, weil sie konservativ oder rechtsextrem sind, sondern was sie als eine Grundessenz unserer Demokratie empfinden, dass sie das schwinden sahen. Und wenn wir jetzt eingehen auf irgendwelche Randfiguren und Spinner und Extremisten, dann sammeln sich ja immer in solchen Bewegungen auch Leute, die ihre eigene Unzufriedenheit noch gar nicht durchdrungen haben, die es einfach nicht genau wissen. Aber irgendwie fühlen sie sich schlecht. Und ich muss mal eins dazu zu diesen ganzen Verläufen, die wir hier bis jetzt präsentieren, sagen. Wenn dies unser Ergebnis ist, unser Zwischenergebnis, dass ja eigentlich alles so gut läuft, dann kann ich nur sagen, guck ins Casino Draghi, darum läuft das so gut bei uns. Es ist trügerisch. Und dass der Journalismus selbst eigentlich irgendwie schon immer so war und inzwischen womöglich ja, etwas mehr Mainstream-Eigenschaften zeigt, die sind sich also einiger und Einigkeit. Konsens ist ja immer schön. Wir haben eine Konsensgesellschaft, die sich entwickelt hat. Wenn wir sagen, das ist okay so, dann weiß ich, warum es so ist. Das muss ich erst mal sagen, das hat mich jetzt wirklich sehr verwundert, weil doch hier lauter Leute sitzen, die das gründlicher durchdenken. Das Wachsen der AfD hat sicher auch damit zu tun, dass man undemokratischerweise gesagt hat, isolieren. Das Kanzlerwort zur AfD hieß, isoliert sie. So, und das fängt dann an bei den Vasallen. Und es gibt auch viele journalistische Vasallen einer Führungsetage, die ja die guten Beziehungen pflegen wollen, wenn ich es mal so sanft ausdrücken darf. Also es ist so, dass wir nicht eigentlich die Spielregeln der Demokratie angewendet erlebt haben, als die AfD erstarkte. Wir hören ja auch jetzt täglich, und wir sind wahrscheinlich immer zu Tränen gerührt, ja, man muss miteinander reden. Und die SPD sagt, ja natürlich, und demokratische Verantwortung. Da kommen sie alle wieder damit, weil sie nach der Macht unterwegs sind. Das heißt, da ist ein ganz schwerer Fehler gemacht worden. Das muss man zuerst mal sagen, denn diese 95 Abgeordneten fehlen in dem Bild, was sich entwickelt hat und was dann zu dieser dusseligen Zirkusveranstaltung Jamaika geführt hat. Das müssen wir doch mal sagen. Das heißt, wenn wir uns so zersplittern, wir hatten ja Zwerge in diesen Sondierungsgesprächen, die sind da als Scheinriesen Tag für Tag aus- und eingegangen der parlamentarischen Gesellschaft. Und es wurde mit Recht von Tichy gesagt, welches Mandat? Welches parlamentarische Mandat hatten die? So, und überhaupt hat der Journalismus in den vergangenen, sagen wir mal, 8 Jahren gründlich genug kontrolliert, wie häufig das Parlament nicht befasst wurde, obwohl man eigentlich das Parlament befassen musste. Wir haben Erosionserscheinungen. Wenn nun hier keiner wünscht, die Mitspieler auch im Journalismus zu sehen, dann lassen wir die raus. Dann können wir aber feststellen, es ist so regiert worden bei uns, dass die Demokratie schwer verwundet worden ist. Und das ist der Zustand, den wir jetzt haben.
Ja, gut. Ich meine, ich würde da natürlich an einer Stelle sagen, Sie haben über viele Punkte recht und wir sind ja auch gar nicht einer anderen Ansicht. Wenn man jetzt über neue Medien, und das ist ja unser Zweck der Zusammenkunft auch ein bisschen sprechen, dann muss man analytisch feststellen, wenn man die Internetaktivität und die Akzeptanz der Parteien sortiert, dann stellt man fest, dass ganz oben die AfD steht, dann kommt die FDP und dann schichtet es sich so ab. Warum? Weil vor allen Dingen die AfD, in geringerem Maße aber sogar die FDP, nicht mehr den Zugang zu den klassischen Medien hatten. Da kann man jetzt sagen, ist ganz entsetzlich, ja, das ist, Glas ist halb leer, oder man kann sagen, wunderbar, Sie haben es ja geschafft, Sie haben ja beide geschafft, zusammen gut 25% zu kriegen, und zwar mit den neuen Medien. Das ist das Entscheidende.
Ja, aber Sie werden nicht? Doch nicht beteiligt.
Ja, das ist ganz
Spiel
furchtbar. Das ist ja ganz furchtbar. Aber ich meine, das ist das parlamentarische Spiel, dass eben die Mehrheiten sich da neu sortieren. Ich meine, jetzt ist es doch erstmal ein riesiger Erfolg, finde ich jedenfalls, dass man im Deutschen Bundestag 2 deutliche Oppositionsparteien haben, nachdem wir in der vergangenen Großen Koalition ja keine Oppositionsparteien hatten. Denn die Grünen und die Linke haben ja gewissermaßen Geschäftsführung ohne Auftrag gemacht. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und ich bin überhaupt nicht darauf aus, Herr Kissler, über Definitorik zu sprechen, ob das jetzt Gegenöffentlichkeit ist. Das ist ein Hilfsbegriff. Ich glaube schon, dass es ein sehr zentriertes Meinungsbild in den Mainstream-Medien gibt. Warum das so ist, haben wir gerade ein paar Argumente gehört, hat viel mit Feigheit auch zu tun. Aber als da 2015 dann das alles ganz verrückt wurde, war so ein Standardtext in den Briefen an uns, dass Leute geschrieben haben, danke, dass Sie so schreiben, ich glaube, ohne Sie wäre ich verrückt geworden. Ja. Was ist da passiert? Die persönliche in Augenscheinnahme und Wahrnehmung von Sachverhalten hat sich eklatant unterschieden von dem, was rund um die Uhr in den öffentlichen Medien, vor allem in der Zeitung, gestanden hat. Und das führt ja bei Menschen in der Tat zu einer Art Schizophrenie, wenn unterschiedliche Erfahrungswahrnehmungen sich widersprechen. Und diese Texte haben eigentlich aufgehört, weil die Leute begriffen haben, dass die Wirklichkeit eine andere ist als die, die von den Mainstream-Medien gespiegelt wird. Und das ist ein Prozess. Ja, ich würde mir auch am liebsten einen Schalter wünschen, dann dreht ihn um, macht's klack und dann geht das Licht so an in der Farbe, wie ich es gerade hätte gerne. Aber wenn wir so denken, ist es ja Teil des Problems. Sind wir ja Teil des Problems. Sondern dieses ist ein Prozess und wir haben einen Haufen Punkte beschrieben, warum es zu dieser negativen Entwicklung der Mainstream-Presse gekommen ist. Vielleicht noch Folgendes. Wir haben gerade, jemand hat mir gezeigt, einen Aufsatz, den Julia Jeckel, die Vorstandsvorsitzende von Gruner in Jahr, einem der Großverlage, da geschrieben hat.
Heutige FAZ.
Und die Quintessenz ist, Frau Jeckel will vom Staat jetzt irgendwie auf die eine oder andere Weise gefördert werden, damit ihre Zeitschriften wie Beef oder Brigitte Gurkendiät oder was die da so alles machen, als ob es einen Anspruch eines Hamburger Großverlags gäbe, von der Politik gepampert zu werden. Den gibt's verdammt nicht, ja? Und den darf's auch nicht geben. Und hier ist die Eintrittsschwelle, weil natürlich wird Frau Jeckel beim Stern schon an und sagen, also der Titel, der geht jetzt gar nicht da, wo die Merkel so schlecht wegkommt, weil da hört die mir ja nicht mehr zu, wenn die Subventionen haben will. Aber wir müssen das doch einfach wissen und thematisieren.
Wobei ich jetzt trotzdem glaube, dass der Begriff Mainstream-Presse, ich hauke jetzt mal rum, deshalb falsch ist, weil Mainstream gibt es eigentlich vor allem beim Öffentlich-Rechtlichen.
Dann geben Sie mal einen schöneren.
Genau, also Mainstream-Medien oder Mainstream-Rundfunk würde ich dann eher vorschlagen, weil es natürlich durch die Öffentlich-Rechtlichen und das duale System einen großen Player gibt, vielleicht sogar den größten, was die Arbeitsplätze angeht, der sich halt außerhalb jeglicher wirtschaftlicher Konkurrenz abspielt. Sie bekommen 8 Milliarden im Jahr, egal was sie abliefern. Und das ist, glaube ich,
Frau Merkel das auch.
Und das ist, glaube ich, ja, aber sie wird es hoffentlich nicht kriegen. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass wir eine Summe haben von alternativen Medien, die es vorher noch nicht gab, die ihrerseits allerdings alle noch in einer Nische sind und die noch keine nachhaltig tragfähigen Erlösmodelle erwirtschaftet haben. Das ist, glaube ich, schon das Problem. Und deswegen wird mit jedem absterbenden Printprodukt, und es werden noch sehr, sehr viel mehr absterben, werden die Arme des öffentlichen Rundfunks noch verlockender und noch größer. Und man ist ja nicht mal bereit, Radio Bremen oder den Saarländischen Rundfunk zu fusionieren. Das heißt, sie haben gewissermaßen Bestandsgarantie. Wir haben nicht mehr Deutschland, aber wir werden den deutschen Rundfunkstaat noch haben. Das heißt, das ist wirklich ein Problem, dass wir dort durch ein mangelndes Spektrum an Meinungsvielfalt einen Sog hin zu den öffentlich-rechtlichen, außerhalb des Wirtschaftsbetriebs sich befindlichen Medien erleben werden, der Abbildung der Meinung nicht zuträglich ist. Und den Begriff, den Sie gebracht haben aus einer Zuschrift, ich wäre sonst verrückt geworden, das kenne ich auch. Journalisten haben also auch, oder journalistische Produkte haben auch eine Art von therapeutischer Funktion. Und ich meine, es ist gar nicht negativ. Ich meine, das ist gut. Zorn war vorhin ein Grundbegriff, also die thymische Struktur des Rezipienten wie des Produzenten. Und ich glaube, dass gute Medien diesen kathartischen Effekt, den sie haben, könnten und sollten nicht unterschätzen dürfen. Es geht auch darum, durch das, was man macht, die Menschen nicht komplett dieser Gesellschaft entfremden zu lassen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, dass die Gefahr der Zukunft doch noch da ist, um etwas pessimistisch zu sein. Die Gefahr könnte sogar größer werden, dass es immer mehr Journalismus wird für Journalisten. Und das sehe ich wirklich als Gefahr, weil es muss stärker noch ein Journalismus werden für die Leser, damit wir alle uns wieder als gleichberechtigte Teilnehmer einer Respublika, einer Republik begreifen.
Ja, darf ich?
Also, ja, bitte.
Der Artikel, den Sie gerade erwähnt hatten, der ist aus der heutigen FAZ-Feuilleton-Aufmacher. Der ist auch noch von Julia Jeckel, wie gesagt, Chefin vom Gronau und Jahr Verlag. Der ist auch noch aus einem anderen Grund, finde ich, interessant, weil er beispielhaft steht für eine völlige Fehleinschätzung oder, wie soll man sagen, fast Blindheit auf Seite vieler Journalisten und Verlagsleute, die also diese neuen Medien, Facebook und so weiter, als Grund und Ursache für diese Empörung, für die AfD und so weiter sehen. Und dahinter, in diesem ganzen Artikel, ich empfehle Ihnen sehr, den zu lesen heute in der FAZ, ist nicht einmal die Rede davon, ja, warum regen sich die Leute denn so auf? Warum gehen sie auf Facebook und lassen da auch mal Dampf ab? Ja? Warum sind journalistische neue Angebote wie Tichys Einblick so erfolgreich und warum ist der Cicero auf einmal so erfolgreich? Das fragen die sich gar nicht. Also die Jäckel geht davon aus, da sind irgendwo böse Mächte oder böse Leute, die Sinister, sagt sie auch einmal, die da rumhetzen und irgendwie voller Hass sind, ganz grundlos. Facebook und Google und andere bieten denen ein Forum und deswegen haben wir die ganzen Probleme. Vor allem geht deswegen das Gleichgewicht, schreibt sie da, das Gleichgewicht unseres Mediensystems verloren. Das findet sie natürlich am allerschlimmsten, aber auch unsere Gesellschaft geht angeblich vor die Hunde, weil es diese Foren gibt, wo sich irgendein sinistrer, ominöser Hass austoben kann. Kein Wort über die Gründe dafür. Warum sind so viele Leute wütend? Warum? Irrtum, sagen Sie?
Das ist Ihr Job, dass Sie da kein Wort drüber sagt.
Ja, vielleicht. Können Sie so sehen. Aber ich krieg's ja. Gut, vielleicht haben Sie recht, ja. Aber ich krieg's ja unter Kollegen so, ich krieg's ja auch so mit. die tun ja auch so, als wären da irgendwie, kämen da böse Urkräfte und dann noch aus den Deutschen so raus, ja. Und warum eigentlich? Ja, die Merkel hat doch alles richtig gemacht, es läuft doch alles prima und wir retten doch die Welt. Und warum ist da dieser Hass?
Kann es nicht sein, dass man, das war eben das auch, was Tichy in seinem Vortrag beschrieben hat, erst am Anfang so einer Umwälzung stehen, also vor 10 Jahren grob das Eindringen mit Macht der sozialen Netzwerke und dass also die Umwälzung der Medien, der jetzt die politische Umwälzung folgt, dass was insgesamt mit einer demokratischen Selbstermächtigung zu tun hat. Also hier so etablierte, saturierte Verlagsmanager, die einfach beklagen, ihnen wird praktisch ja die Macht aus der Hand genommen, in Form natürlich von Kapital, aber auch, dass einfach die Abstimmung mit den Füßen, die erstmal bei den Medien stattfindet und jetzt also auch in der Politik, im Parlament. Also und da wäre jetzt die Frage, sind wir da erst ganz am Anfang? Kommt da noch mehr?
Aber das haben viele Journalisten auch noch nicht kapiert. Ich kann Ihnen sagen,
man kann über Merkel sich ärgern, tue ich ja auch. Sieht man es mal andersrum, es ist doch ein verzweifelter Schrei nach Liebe. Ja. Ich meine, Gruner und Ja war früher ein so fantastisch großes und gutes Medienhaus und es gab viele Jahre, in denen ich da stolz war, bei denen arbeiten zu dürfen. Sie haben es versäumt, ins Internet zu gehen und jetzt gehen sie baden. Burda hat es so halbwegs geschafft, Springer kämpft drum. Der damals, Holzbringer hat es überhaupt nicht geschafft, keinen Satz dazu sagen, aber von den früheren 4 Großen haben es 2 geschafft und 2 verpennt. Und die jammern jetzt. Und was man natürlich politisch tun muss, ist, Julia Jeckel den Weg zu verlegen, weil Gruner und Jahr als öffentlich-rechtliches System, das darf nicht sein.
Also ich möchte mal auf einen anderen Aspekt hinweisen. Gruner und Jahr ist jetzt zu einem Entsorgungsunternehmen geworden. Und es gibt das auch in der Wirtschaft generell, dass man Frauen in dem Moment auf Spitzenjobs setzt, wo die Männer sich sagen, das mache ich nicht. Das ist ja eine Loser-Position. Da müssen wir einfach sehen, das Thema ist noch nicht diskutiert. Ich habe es vor Jahren mit sehr vielen Beispielen angeboten und das entsprechende sehr, sehr edle Medium hat gesagt, Frau Hüller, das können wir nicht machen. Das dürfen wir nicht machen. Verstanden. In der Grundstimmung. Trotzdem müssen wir es wissen. Julia Jeckel kam als rettender Engel, weil diese Position, wo man ein wirklich beliebtes Magazin nach dem anderen in den Orkus befördern muss, und weil diese Position mit einem solchen strahlenden Lächeln und einem so wunderschönen Gesicht gar nicht von Männern hätte machen lassen können, so wie sie das macht.
Ja.
Ich wollte aber noch mal zu dieser Frage, was war früher oder was eigentlich ist das Erlebnis der Online-Nutzer, man muss ja User sagen, der Online-User in ihrem sozialen Medienalltag. Und da spielt eine große Rolle ein womöglich Gesamtkonzept, von dem heute noch nicht gesprochen wurde. Ich weiß von allen Usern, die ich kenne, dass sie sich mächtiger fühlen, seit sie da tätig sind. Und die haben alle auch normale bürgerliche Berufe. Sie leben aber online mit einer Community. Sie haben Follower. Wir müssen uns das bitte mal genau vorstellen. Das heißt, sie erreichen einen Machtstatus, den sie im normalen, realen Leben niemals erreichen können, schon gar nicht international. So, könnte das denn nicht auch heißen, als Weiterführung, ich weiß genau, Tichy denkt sowas auch, könnte das denn nicht heißen, dass wir in ein Zeitalter reinrutschen, alles leise, alles langsam und so amüsant und so verspielt, dass wir es gar nicht mitkriegen, indem sich die Rollen ganz neu verteilen müssen, weil die Macht in der digitalen Welt ohnehin nicht mit der Beschäftigung von Mehrheiten versehen werden muss. Nicht nur nicht kann, muss auch nicht. Wir brauchen die alle gar nicht. Was sollen die machen? Brot und Spiele. Und das heißt, die Gesellschaft in den zivilisierten Ländern, die wird immer mehr in einen Spielalltag, der unglaublich homogen ist, weil die alle das Gleiche kennen. Man sieht es ja auch schon der Sprache an, die verständigen sich mit Sprachbrocken, Grammatik rudimentär. Und das bedeutet, könnte es nicht sein, dass wir eine neue Form der Knechtschaft erleben, während wir mit unseren intellektuellen Gewohnheiten das elitär deuten, weil einige geflohene Elitäre auch dabei sind. Also dieser Gedanke ist so wichtig, weil weltweit verschiebt sich, was Herren und Knechte sind. Die sind alle Herren online, weil sie haben Follower, die haben Gesinde. Und das bedeutet doch immerhin, die Selbstwahrnehmung der Menschen ist doch dann illusionär. Da kann man sagen, egal, Hauptsache, die fühlen sich gut dabei. Dann ist das aber eine neue Form auch der geistigen Herrschaft der Kaste ganz oben, die ja auch über immer mehr ökonomische Macht verfügt, die wir doch als, sagen wir mal, kritische Demokraten zumindest einmal hinterfragen dürfen.
Also mich würde vielleicht nochmal eine Einschätzung der ganzen Runde interessieren, inwiefern ja auch in Nachdenken oder Selbstkritik vielleicht bei etablierten Medien eingesetzt hat. Also mir ist aufgefallen, letzte Woche, ich glaube, das hat sehr stark die Runde gemacht, dieser Feuilleton-Aufmacher von Wolfgang Streeck in der FAZ. Das war ja, konnte man fast so lesen, wie ein riesengroßes Eingeständnis auch der eigenen verfehlten redaktionellen Arbeit. Denn Wolfgang Streeck durfte ja da drin frontal angreifen, auch den Umgang der FAZ mit den Kritikern der merkelschen Politik, und sprach der sogar mit einem schönen griechischen Wort verklausuliert von Hofberichterstattern, den er sieht, also hier in der FAZ am Werke. Ist das jetzt einfach nur mal so eine Art kurzes Ventil öffnen und danach geht es weiter wie bisher? Oder ist das so ein Zeichen dafür, dass man irgendwie ins Nachdenken gekommen ist?
Ja, also ich würde zunächst mal nicht überschätzen. Das war ein Namensbeitrag. Das hätte sich jetzt ein Redakteur oder ein Chefredakteur, ein Ressortleiter auch nicht erlauben können. Da wurde jetzt vielleicht mal ein bisschen Druck abgelassen, um einen Tenor, den man bei der FAZ beispielsweise auf den Leserbriefseiten schon seit Monaten lesen kann, jetzt auch mal ins Hauptblatt schwappen zu lassen. Also was wollt ihr denn? Jetzt geben wir euch mal eine ganze Seite, jetzt ist aber mal gut, schön, und dann spielt wieder draußen und kauft euch ein Eis. Also da muss man jetzt wirklich aufpassen, ob es da diesen Umschwung geben wird zu einer offeneren Debatte, die auch mit Regierungs- und Kritik am Staatshandeln einhergeht. Ich würde sagen, der Wechsel, wenn überhaupt, dann vollzieht er sich in den politischen Ressorts und in den Benennungen, in den Begriffen. Und es sind doch viele Begriffe, die vor, glaube ich, einem Jahr noch tabuisiert waren, ja, die jetzt nachrichtlich erscheinen. Zum Beispiel tabuisiert war das schlichte deutsche Wort Ausländer. Das gab es gar nicht, das Wort Ausländer. Da gab es viele andere Varianten, aber jetzt liest man das Wort Ausländer. Man liest manchmal sogar das Wort Ausländer, sogar auch bei Formulierungen in Süddeutscher Zeitung und Frankfurter Rundschau in Verbindung mit Kriminalität. Und dann ist man dann fast schon bei dem tabuisierten Bindewort Ausländerkriminalität. Der Schritt ist noch nicht da, aber Sie finden den schon in sachlogischen Zusammenhängen, auch in den Mehrheitsmedien. Insofern glaube ich, dass wir reden ja immer noch von einer kriselnden Branche, großteils, wird von einzelnen Ausnahmen abgesehen, dass man schon versucht, hier und da, wie ich eben sagte, therapeutisch Bedürfnisse einer wachsenden Minderheit unter den Lesern abzubilden, denen den Puls zu fühlen, das Fieberthermometer kurz reinzustecken, na, jetzt geht's doch wieder. Wenn überhaupt, wie gesagt, geht es am Begrifflichen, und was vielleicht noch ein kleiner Tropfen Wermut ist in den Tee der Denkungsart von Frau Höhler hinein. Wenn wir also dieses verkehrte Verhältnis haben werden von Followern als Gesinde, von Knechten, die sich im Digitalen dann zu Herren aufschwingen, könnte das auch, und das würde ich natürlich nicht begrüßen, und diese Tendenz sieht man heute auch schon, dass wir in ein Zeitalter entweder des Journalismus als Hobby oder des Journalismus als PR zusteuern. Und da, glaube ich, wäre für die Demokratie auch nichts gewonnen. Wenn man also sagt, äußern kann sich der, der Zeit genug hat, weil er eben Latifundien hat, weil er gut verdient, weil er abends allein ist oder weil ihm der Staat die Kinder abnimmt oder aber weil er eigene Interessen hatten. Wenn also dann die Auslandsberichterstattung von den Auslandsvertretungen gemacht werden, die Autoberichterstattung von den Autofirmen, die Sportberichterstattung von den Sportvereinen. Das ist, glaube ich, ein bisschen auch die Gefahr, dass in dem Moment, wo wir sagen, die Ventilfunktion der Medien nimmt zu, Herren und Knechte kehren sich um, dass auf einmal jeder, im Bild zu bleiben, jeder Knecht denkt, er sei schon Herr, weil ihm zugehört werde. Manche werden auch Knechte intellektueller Art, sage ich jetzt mal, bleiben oder Laien einfach. Genau. Ich glaube, die Zukunft des Journalismus kann nicht im Laienjournalismus liegen, so wie ich auch hoffe, dass die Zukunft der Politik nicht in der Laienpolitik liegt, sondern dass wir irgendwann mal wieder professionell regiert werden.
Das sehe ich auch so und ich habe ehrlich gesagt keine große Hoffnung, dass da irgendwo in den Redaktionen der großen Zeitungen jetzt irgendwo dann so ein Umdenken oder auch nur ein wirkliches Problembewusstsein einsetzt. Also ich erlebe es oft, dass Belege dafür, dass auch von führenden Leuten, dass wenn es drauf ankommt, die Klicks und die Verkaufszahlen weniger wert sind als die richtige Position. Ja, das habe ich schon öfter erlebt. Da war ich selbst dann immer wieder völlig überrascht. Ja. Aber man schreibt eben als Journalist auch nicht für den Leser, sondern man schreibt vor allem für die Kollegen. Ne?
Aber schauen Sie,
um Karriere zu machen.
Ich bin mir nicht ganz klar, wie die Lage funktioniert. Also nachdem, ich dachte mir immer, es gibt eine gewisse Lockerung im Journalismus, aber im nächsten Fall gab es dann sofort wieder so eine Verhärtung. Ja. Das letzte war jetzt mit Jamaika. Also wie unisono haben alle geschrieben, Jamaika muss kommen, weil, Klammer auf, das wäre doch grün dominiert und das wollen wir doch so sehr, Klammer zu. Trotzdem gibt es Hinweise darauf hin, dass es sich gelockert hat. Ich behaupte ja, und ich habe das versucht in meinem Vortrag zu vermitteln, diese Medien, da passt doch bloß noch der Film vom Dead Man Walking, ja? Weil wir erleben eine Phase der Hochkonjunktur und die Medien verdienen nichts. Das ist ja entsetzlich. Also ja, wenn es da in der Hochkonjunktur schon schlecht geht, dann musst du eigentlich aufhören, weil irgendwann geht es anders und dann stirbst du. Und ich bin auch nicht so traurig, Herr Kissler, wenn die Frankfurter Rundschau endlich verschwindet. Ehrlich nicht. Also,
Ich habe prognostiziert, ich habe keine Traueradressen abgegeben.
Und natürlich, Herr Kissler, müssen Sie sich schon damit beschäftigen, ohne dass ich die letzte Antwort hätte, dass diese Art der stehenden Redaktionen wahrscheinlich nicht mehr finanzierbar sein wird. Ist das jetzt schlimm? Aber das ist eine Erfindung auch der letzten 20, 30 Jahren. Bis Mitte der 70er Jahre war ein Tageszeitungsjournalist extrem prekär bezahlt. Die Tageszeitungen waren dünn, 8 Seiten, 12 Seiten. Also dieses Aufblühende hat erst in den 70ern stattgefunden, war eine künstliche Blase, weil, das darf man auch nicht vergessen, die Werbezeitenbeschränkungen für die öffentlich-rechtlichen Sender dazu geführt hat, dass Abermilliarden in Tageszeitungen und Magazine geflossen sind, die in den USA oder in Frankreich oder in Großbritannien schon längst woanders waren. Das war eine Scheinblüte und da hat man die Regulierung ein bisschen geändert, indem man private zugelassen hat, dann sind die alle ins Fernsehen gelaufen und das Ende vom Stern ist nahe. Jetzt etwas übertrieben. Also wenn man ein bisschen marxistische Schule einführt und sagt, lass uns mal gucken, wo die Kohle hingeht, wie das sein ist, dann kommt man ein bisschen zu einem optimistischeren Bild, das wird verschwinden. Was mir eben auch auffällt, wir haben eine ungeheure Wissensspezialisierung in dieser Gesellschaft. Wir haben noch nie so viele Akademiker. Wir haben noch nie so viele Menschen, die halbwegs vernünftige Texte schreiben können. Der Journalismus hat in seiner Qualifikationsniveau hat da nicht mitgehalten. Also sagen wir mal, diejenigen, die eigentlich die intellektuellen Führer sein müssten, oder Führer ist ein böses Wort, ja, aber ich meine die intellektuellen Hauptspieler, sind eigentlich intellektuell dem Prekariat zuzusortieren. Und warum dreht man es nicht einfach um Und man kann so viele Leute finden, die kluge Texte schreiben. Bei Professoren dauert es manchmal ein bisschen länger, aber irgendwann geht's auch. Und wir müssen einfach begreifen, dass es keinen Sinn hat, der bestehenden Medienstruktur ständig nachzuheulen und es war doch so schön. Es wird halt nicht mehr so schön. Die Wirklichkeit beginnt mit ihrer Betrachtung.
Also, das, aber das Letzte jetzt mal eben, das ist doch nicht das, was wir hier meinen. Wir weinen doch nicht einer bestehenden Medienstruktur nach, sondern wir fordern, dass die Medien Kontrolleure sind. Das heißt, sie teilen nicht nur mit, sie lesen nicht nur ab, was die Führung diktiert, sondern sie kontrollieren. Das ist doch eine der Kontrollfunktionen in der Demokratie. Und die Kontrollfunktion des Parlaments ist schon erheblich eingeschränkt. Und das geht, wie gesagt, alles schleichend. Aber wenn Sie dann noch sagen, wir haben immer mehr Akademiker, wir haben eine Proletarisierung dessen, was früher Wissenschaft war. Das heißt, meine These, dass die Verlierergruppe vergrößert wird, weil wir uns eben alle offenbar sagen, Kinder, also kommen ja viele Sperrfeuer und Störungen aus dieser benachteiligten Gruppe, wir müssen die beschäftigen. Das ist die Grundstimmung einer neuen Elite, weltweit. Und das muss uns interessieren, das muss auch den Journalismus interessieren, weil er ja ein Anwalt derer ist, die selber nicht publizieren können. Und das meine ich, das ist das, was uns bewegt. Aber nicht, dass wir sagen, nein, ich will jetzt noch eine Preußische Allgemeine lesen. Die gibt es ja auch überall am Kiosk. Nein.
Sie haben ja recht, aber es hat ja keinen Sinn, wenn Sie den Journalismus als abstrakt beschreiben, sondern Sie müssen ihn schon einbinden in die gesellschaftliche Wirklichkeit. Und da sage ich Ihnen, er ändert sich ja gerade wieder, auch wenn man es vielleicht im Augenblick noch sieht. Weil wenn der Journalismus der Klasse das nicht macht, was sie fordern, verschwindet er eh und er ist dabei zu verschwinden.
Ja. Hat denn der Rückgang der Anzeigenumsätze so seit 2000, wo ja noch Tageszeitungen sich, glaube ich, so 70 oder auch Magazine zu 70% durch Anzeigenumsätze finanziert haben, und inzwischen hat sich das ja umgekehrt, sagt man, glaube ich, so 60-70% müssen Vertriebserlöse sein. Hat das nicht auch so eine Art erzieherischen Effekt, dass man sich also erinnert, ach, man hat ja auch Leser, die darüber entscheiden, ob eine Zeitung gut ist oder nicht und nicht nur Anzeigenkunden?
Ja, das ist ja das Komische, dass ich das eben, ich meine, die kapieren es irgendwie nicht. Ja? Das ist es ja. Also, für die bestgeklickten Artikel, die ich geschrieben habe, bekam ich eben Kritik und so mehr oder weniger die Ansage, mach da mal lieber halblang. Ja? Also, ja gut, dann müssen wir halt das schreiben, was nicht gut geklickt wird oder was. Also,
ja. Ja, ja, man muss immer eben auch mal Beistand für Sie, sehen Sie mal, es gibt im uns umgebenden Ausland das andauernde Staunen über das Fehlen von kritischen Politikdebatten in Deutschland. Die Engländer sagen uns das. Die Briten haben sich höchst akademisch verabschiedet. Klappt nicht gut, weil sie unerfahren sind. Aber sie haben sich verabschiedet als die mitälteste Demokratie. Also wir müssen schon ein bisschen auch ernst nehmen, warum die sich gesagt haben, das bekommt uns nicht auf die Dauer. Aber es wird bitter, wenn wir rausgehen müssen. Ich habe kürzlich von einem dänischen Journalisten gehört, der lange in Deutschland gearbeitet hat. Der sagte, ich habe mich immer gewundert über das Fehlen von Debatte. Wir haben tatsächlich als Deutsche einen solchen Konsenshunger entwickelt, dann sagen wir es mal so rum und fragen nicht, wer uns den aufgezwungen hätte. Wir haben einen Konsenshunger entwickelt, der damit zu tun hat, dass wir gut sein wollen. Das Gutseinwollen bestimmt ja auch die Politik, die bei uns gemacht wird. Und wir haben uns, man muss das mal sehen, mit einer illusionären Flüchtlingspolitik ein Humanitas-Orden weltweit geholt. Und jetzt müssen wir uns mal langsam fragen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir nur international überschätzt weiterleben als Deutschland? Das sind wir. Das ist das Problem, mit dem wir im Moment zu tun haben. Das ist das, was die Kanzlerin durch Schweigen zu erhalten versucht jetzt. Oder wollen wir vielleicht mal ganz aufrichtig auf unsere Fehlerbilanzen schauen, weil da gehen Existenzen vor die Hunde, auch unter den Flüchtlingen, Hunderttausende, die erzogen sind, zum Beispiel im Koran, und die jetzt sozusagen einen neuen Brainwash vornehmen sollen, den man Integration nennt. Und das heißt, sie sind seelisch nicht in der Lage, das zu leisten. Also wir müssen einfach... Wir müssen vielleicht mal diese Offenheit in Deutschland organisieren lernen. Denn wenn die denn im Netz stattfindet, dann möchte ich sie auch auf den realen Bühnen, wo der Normalo sich bewegt, debattiert sehen. Denn wir alle, das werden Sie alle bestätigen, sind doch immer verblüfft in Alltagsgesprächen, wie hoch die Kompetenz der Menschen ist. Wie viele ernste, gute, treffende Gedanken über die deutsche Politik und die Chancen von Deutschland in der Zukunft die Menschen haben.
Vielen Dank. Wir sind am Ende der Zeit. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich nehme aus dieser spannenden Diskussion mit, dass wir es im Grunde mit einer Revitalisierung der Demokratie zu tun haben durch neue Medien, die die Menschen ermächtigen, sich autonomer zu Wort zu melden, die Mächtigen vor sich her treibt, ob in den großen Verlagshäusern oder in der Politik. Und von Ihnen, Frau Professor Höhler, den Appell, wir brauchen mehr Debatte in Deutschland und gegen diesen Konsenshunger. Ich glaube, die Bibliothek des Konservatismus hier und auch die Journalisten, die auf dem Podium sitzen, in unterschiedlichen Medien, leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Frau Professor Höhler, Herr Tichy, herzlichen Dank für Ihr Kommen, Mitmachen. Herr Kissler und Herr Knaus, herzlichen Dank.